Matthäus 9. Ich habe diesen Predigttext überschrieben: Ein Blick nach oben rettet vor dem sicheren Tod. Als die Israeliten vom Berg Hor aus weiterzogen, wandten sie sich zunächst nach Süden, um das Gebiet der Edomiter zu umgehen. Aber unterwegs verlor das Volk die Geduld und sie beklagten sich bei Gott und bei Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten weggeführt, damit wir in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und dieses elende Manna hängt uns zum Halse heraus. Da schickte der Herr zur Strafe giftige Schlangen unter das Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Die Leute kamen zu Mose und sagten: Es war nicht recht, dass wir uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt haben. Leg doch beim Herrn ein Wort für uns ein, damit er uns von diesen Schlangen befreit. Mose betete für das Volk und der Herr sagte zu ihm: Fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Wer gebissen wird, soll dieses Bild ansehen, dann wird er nicht sterben. Mose machte eine Schlange aus Bronze und befestigte sie an einer Stange. Wer gebissen wurde und auf diese Schlange sah, blieb am Leben. Ein Blick nach oben rettet vor dem sicheren Tod. Die fortlaufende Bibellese der letzten Tage und Wochen berichtete über den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, wo sie nach einer anfänglich guten Zeit schließlich geknechtet und zur Fronarbeit gezwungen wurden. Die größte Not bestand darin, dass der zur Zeit herrschende Pharao anordnete, dass alle neugeborenen Knaben getötet werden, damit sich die Israeliten nicht weiter vermehren und somit zu einer potenziellen Gefahr für sein eigenes Volk werden. Allergrößte Not, größtes Leid und Gott rettet sein Volk aus dieser existenziellen Bedrohung. Die Israeliten dürfen viele Wunder der Rettung vor ihren Feinden erleben und darüber hinaus dürfen sie erfahren, dass Gott sie selbst mit Nahrung versorgt. Doch der anfängliche Jubel und die große Dankbarkeit für alle erlebte Bewahrung und Versorgung werde nicht allzu lange, sondern schlägt nur zu schnell in Undankbarkeit um, weil es jeden Tag dasselbe zu essen gibt. An dieser Stelle setzt nun der verlesene Predigttext ein. Gleich im ersten Vers heißt es: Aber unterwegs verlor das Volk die Geduld und sie beklagten sich bei Gott und bei Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten weggeführt, damit wir in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und dieses elende Manna hängt uns schon zum Hals heraus. Nur kurze Zeit nach der Wende beklagte sich eine Frau in unserer Nachbarschaft: Wir hängen die Bananen schon zum Hals heraus. Es war doch ein viel größeres Erfolgserlebnis, wenn man in großen Abständen in einer langen Schlange stehend per Zuteilung sich ein paar Bananen ergattern konnte, als jetzt, wo man sie in beliebiger Menge jeden Tag kaufen kann. Undankbarkeit trotz bester Versorgung oder vielleicht sogar gerade aufgrund bester Versorgung. Damals wie heute, nur mit dem großen Unterschied, dass die Undankbarkeit damals katastrophale Folgen hatte. Im nächsten Vers unserer Geschichte heißt es, da schickte der Herr zur Strafe giftige Schlangen unter das Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Undankbarkeit und Auflehnung gegenüber Gott führen zu einer existenziellen Bedrohung. Wie gnädig und langmütig und voller Geduld ist unser Gott, dass er nicht mehr in gleicher Weise auf die Undankbarkeit in unseren Tagen reagiert. Wer ist nach 20 Jahren Wiedervereinigung noch dankbar für die friedliche Wende? Wie viele Menschen sehnen sich am liebsten die alten Zustände zurück, wie die letzten Wahlergebnisse geradezu erschreckend deutlich machten. Größte Undankbarkeit und Auflehnung gegen Gott und das durch alle Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte hindurch. Schon Matthias Claudius konnte nur sagen, verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen. Verdient hätten wir alle die gleiche Strafe. Doch Gott lässt Gnade vor Recht ergehen und nun kommt das Bemerkenswerte. Die Israeliten erkennen, dass es ihre eigene Schuld ist, die sie in diese lebensbedrohliche Situation gebracht hat. Und mehr noch, sie bekennen ihre Schuld vor Gott und vor Mose. Deshalb heißt es nun in Vers 7, die Leute kamen zu Mose und sagten, es war nicht recht, dass wir uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt haben. Leg doch beim Herrn ein Wort für uns ein, dass er uns von diesen Schlangen befreit. Menschen erkennen, dass es ihre eigene Schuld ist, die sie in diese missliche Situation gebracht hat. Ein ganz wichtiger erster Schritt, der zur Wende in dieser Geschichte führt. Wohl dem Menschen, den Gott die Augen öffnet über seine eigene Schuld. Ein junger Mann, dem es zu Hause zu langweilig wurde und der die Sicherheit und Geborgenheit im Vaterhaus nicht zu schätzen wusste, brachte sein ganzes Erbteil binnen kurzer Zeit durch und machte sich in seiner größten Not schließlich auf, zurück zum Vaterhaus. Seine ersten Worte, dem ihn schon erwartenden Vater gegenüber waren, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich verdiene es nicht mehr, dein Sohn zu sein. Doch der Vater nimmt ihn in die Arme und kann gar nicht anders, als ihn mit Freuden wieder aufzunehmen. Gott sehnt sich danach, jeden von uns in die Arme zu nehmen, der bereit ist, zu ihm zurückzukommen. Und so ist auch Gott nur zu gern bereit, der Fürbitte Moses für das Volk zu entsprechen. Allerdings sieht nun die angebotene Rettung etwas anders aus, als sich das Volk vorgestellt hatte. Denn nun heißt es, Mose betete für das Volk und der Herr sagte zu ihm, fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Wer gebissen wird, der soll dieses Bild ansehen, dann wird er nicht sterben. Die giftigen Schlangen werden nicht weggenommen, wie erbeten vom Volk, sondern sie beißen weiter die Leute. Gott bietet keine pauschale Rettung an. Alle giftigen Schlangen weg, keine Gefahr mehr, alle Not hat ein Ende und alle können wieder aufatmen und binnen kurzer Zeit wieder undankbar sein und sich gegen Gott auflehnen. sondern die Lebensgefahr bleibt bestehen und jeder muss sich selbst entscheiden, ob er die angebotene Rettung annehmen oder ablehnen will. Aber entscheiden muss er sich. Und dabei macht Gott die angebotene Rettung so leicht annehmbar. Wer gebissen wird, braucht nur auf eine von Mose an einem Stab erhöhte Schlange zu blicken, um nicht sterben zu müssen. Nur ein Blick nach oben war nötig, um gerettet zu werden. Die angebotene Rettung kommt von oben. Können wir uns vorstellen, dass es auch nur einen einzigen Israeliten gab, der von den Schlangen gebissen wurde und diese angebotene Rettung nicht in Anspruch nahm? Ich kann es mir nicht vorstellen. Schließlich war die akute Lebensgefahr so real, sie war viel zu greifbar, zu deutlich am eigenen Körper erlebbar. Und das Rettungsangebot war allen bekannt. Unvorstellbar, dass sich in solch akuter Lebensgefahr auch nur ein Betroffener gesagt hätte, nein, auch wenn ich sterben muss, ich verzichte auf die Hilfe von da oben. Einfach unvorstellbar. Die Israeliten nehmen die angebotene Rettung an, schauen nach oben, weil sie sich ihrer lebensbedrohlichen Situation voll bewusst werden, weil sie den sicheren Tod vor Augen haben. Und nun ist mir etwas wichtig geworden. Nur die eigene Entscheidung rettet vor dem sicheren Tod. Es gab kein stellvertretendes Aufblicken zum Kreuz, sondern wer gebissen wird, soll zu der erhöhten Schlange aufsehen, so wird er gerettet. Keine Frau konnte sagen, O Gott, mein Mann ist von der Schlange gebissen worden, aber zu stolz, um die angebotene Rettung anzunehmen, zum Kreuz aufzuschauen. Hilf du ihm doch, erbarme dich doch seiner, rette du ihn doch vor dem sicheren Tod. Nein, Gott sagt, wer gebissen wird, soll dieses Bild ansehen, dann wird er nicht sterben. Wir alle sind heute in der gleichen Situation. Der Teufel, die alte Schlange ist nicht weggenommen, sondern beißt weiter die Leute, verführt weiter zur Undankbarkeit und zur Auflehnung gegen Gott. Wir alle sind Gebissene. Wir alle sind auf Rettung angewiesen. Nur die einen wissen es und die anderen wissen es nicht. Doch wie sollen die Menschen unserer Tage wissen, dass sie ihr ewiges Leben aufs Spiel setzen, wenn wir es ihnen nicht sagen? Wie soll jemand nach Rettung verlangen, wenn er gar nicht weiß, dass er in einer lebensbedrohlichen Situation ist? Keiner von uns hat den sicheren Tod vor Augen. Die Ewigkeit ist doch noch so weit weg von uns. Da müssen wir uns doch nicht jetzt schon den Kopf zerbrechen. Und schließlich wollen wir keine Schwarzmalerei betreiben, keinen Pessimismus verbreiten und nicht die Stimmung verderben. Ich habe mich gefragt, was hindert uns eigentlich, Menschen auf die Lebensgefahr hinzuweisen, in der sie sich befinden, wenn sie die angebotene Rettung nicht annehmen? Ist es nicht geradezu unterlassene Hilfeleistung, wenn wir jemanden nicht warnen, der sich in Lebensgefahr befindet? Würden wir ein Kind auf eine viel zu dünne Eisdecke zulaufen lassen, ohne es zu warnen, die Eisdecke ist noch viel zu dünn, du brichst ein? Warum tun wir uns zu schwer, Menschen zu warnen? Kehrt um. Die Eisdecke eurer völlig unangebrachten Selbstsicherheit ist viel zu dünn. Sie trägt euch nicht durch vom unvermeidlichen Tod zum ewigen Leben. Letzten Sonntag haben die meisten von uns geschmunzelt oder sogar herzlich gelacht, als das kleine Mädchen dem Spötter sagte, wenn Jona in die Hölle kommt, dann kannst du ihn ja fragen. Nur, so lustig ist das gar nicht. Es geht um Tod oder Leben, vielmehr noch um ewigen Tod oder ewiges Leben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Ehepartner bei dem Gedanken, die Ewigkeit weit getrennt von seinem Partner verbringen zu müssen, noch schmunzeln kann. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Eltern bei dem Gedanken, die Ewigkeit weit getrennt von ihrem Kind verbringen zu müssen, noch schmunzeln können. Im Blick auf die Ewigkeit ist Schluss mit lustig. Ist nur noch bitterster Ernst angesagt, ist nur noch eine folgenschwerste Entscheidung zu treffen. Nehme ich die angebotene Rettung an oder lehne ich sie ab? Aber zuallererst muss man wissen, dass man sich in Lebensgefahr befindet. Wenn wir nur von Gottes Liebe reden, hat doch niemand einen Grund, das Rettungsangebot Gottes in Anspruch zu nehmen. Aus lauter Liebe verlangt doch niemand nach Rettung. Wagen wir es nicht mehr, unseren Mitmenschen und zuallererst denen, die uns ganz besonders lieb und wert sind, auf diese alles entscheidende Frage hinzuweisen: Wo willst du deine Ewigkeit verbringen? Im Himmel oder in der Hölle? In ewiger Herrlichkeit oder in ewiger Verlorenheit? Ist diese Frage den Menschen unserer Zeit nicht mehr zumutbar? Wollen wir sie lieber ins Verderben laufen lassen, als solch ein heikles Thema anzusprechen? In der Bibel wird ein Gleichnis von zwei Männern erzählt, von denen der eine nach seinem Tod in den Himmel kommt und der andere in die Hölle. Der in die Hölle gekommene empfindet diesen Ort so schrecklich, dass er darum bittet, der andere möge in sein Elternhaus geschickt werden, damit seine fünf Brüder gewarnt werden. Doch er bekommt zur Antwort: Deine Brüder haben gläubige Eltern, einen gläubigen Partner, sie kennen viele Christen und darüber hinaus können sie selbst in der Bibel über die Notwendigkeit dieser lebenswichtigen Entscheidung nachlesen. Sie brauchen nur darauf zu hören. Doch der Mann entgegnet, das genügt nicht. Wenn einer von den Toten zu ihnen käme, dann würden sie sich ändern und das Rettungsangebot annehmen. Doch ihm muss gesagt werden, wenn sie auf alle Christen nicht hören, die doch nur ihr Bestes wollen und der Bibel nicht glauben, dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auferstehen würde. Eine sehr ernste, geradezu dramatische Geschichte. Wir wagen es doch gar nicht mehr, solch eine Geschichte Nichtchristen anzubieten. Doch genau für sie ist dieses Gleichnis geschrieben worden. Leute, die diese Rettung angenommen haben, denen brauchen wir diese Geschichte nicht zu erzählen. Ich muss bekennen, ich wage es auch nicht, Nichtchristen solch eine Geschichte zuzumuten. Eine Predigt kann man schon eher darüber halten. Aber am Küchentisch sitzend auf solche Fragen zu sprechen zu kommen, das wage ich auch nicht. Am letzten Sonntag, als wir Antje Beyer nach Weißwasser zu ihren Großeltern brachten, wurde uns freundlicherweise eine Übernachtung von lieben Verwandten ganz in der Nähe angeboten. Er, ganz in Konfrontation zum Glauben, und sie ein Stück weit offen. Uns beiden, meiner Frau und mir, war es ein Gebetsanliegen, dass wir die zur Verfügung stehende Zeit, ein Abend und ein Morgen, doch wirklich sinnvoll nutzen sollten, dass es zu hilfreichen Gesprächen kommt, die nicht nur an der Oberfläche stecken bleiben. Nach nur wenigen Stunden Schlafes habe ich dann ab 5 Uhr früh wachgelegen und mir Gedanken zu dem heutigen Bibeltext gemacht. Dabei wurde mir klar, dass ich doch die Chance nutzen sollte, sie auf eine Frage hinzuweisen, die mich sehr bewegte. Was hindert es eigentlich Menschen, die für jeden angebotene Rettung anzunehmen? Ist es wirklich ihr Stolz oder wissen sie gar nicht um den Ernst der Lage, um die Gefahr des Verlorengehens? Auf der Titanic oder Titanic hielten es viele zunächst nur für einen schlechten Scherz, dass das sicherste Schiff der Welt unterzugehen droht. Und so feierte man weiter, bis man endlich merkte, dass das Schiff sich neigt, dass das Wasser erkennbar eindringt, ja, dass es einem schließlich bis zum Hals stand. Und auch Noah wurde mit Sicherheit nur belächelt. Ein Schiff bauen, mitten auf dem Trockenen, weit und breit kein Wasser. Er setzte sich Wochen und Monate lang dem Spott seiner lieben Nachbarn aus und hielt durch, allen Spott zum Trotz. Ich habe nicht durchgehalten. Ich war zu stolz, mich womöglich mitleidig belächeln zu lassen. Früh am Morgen bin ich dann schon rechtzeitig aufgestanden, weil ich hörte, dass unsere Gastgeber in der Küche bereits hantierten, und brachte das Gespräch gezielt auf meinen kurzen Schlaf und dass ich schon seit 5 Uhr früh mir Gedanken über die Predigt vom kommenden Sonntag mache. Tja, und dann habe ich gehofft, dass sie anbeißen und fragen, worüber ich denn predigen will. Doch sie nickten nur verständnisvoll und meinten, ja, das können wir schon nachverstehen und können wir uns vorstellen, dass das einen den Schlaf raubt. Das ist ja auch eine ganz verantwortungsvolle Aufgabe. Und dann war Ruhe und ich habe krampfhaft überlegt, wie ich doch noch die Kurve kriege zu der Frage, die ich Ihnen eigentlich stellen wollte. Aber ich habe es mir nicht mehr gewagt. Man will doch nicht die Stimmung verderben am schönen Montagmorgen. Man weiß ja, dass der andere ablehnend dem Glauben gegenübersteht. Nur ist mir die gute Stimmung wichtiger als die Gefahr des Verlorengehens. Oder geht es mir wirklich gar nicht so unter die Haut, dass sie in der Gefahr stehen, verloren zu gehen? Ich muss gestehen, dass es am ehesten mein Stolz war, der nicht zulassen wollte, dass ich womöglich mitleidig belächelt werde. Na, der Günther ist nun mal so ein frommer Phantast. Der zerbricht sich den Kopf über Dinge, die noch meilenweit weg in der Zukunft liegen. Und dann zerbricht er sich auch noch den Kopf über unsere Zukunft. Ist ja lieb von ihm. Aber es reicht ja nun wirklich aus, wenn er sich den Kopf über seine eigene Zukunft zerbricht. Für unsere Zukunft sorgen wir schon selbst. Seine Probleme, die sind für uns absolut nicht nachvollziehbar. Und somit schweige ich und spreche lieber über belanglose, aber unverfängliche Dinge. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. An der Liebe fehlt es ganz sicher nicht. Dann hätte ich besser geschlafen in der Nacht. Ich hatte ja noch eine ganze Woche lang Zeit für die Vorbereitung. Aber der eigene Stolz war zu groß. Man will doch nicht belächelt werden. Und so gibt es immer wieder Situationen, wo man mit ganz lieben Menschen eine ganze Woche lang zusammenarbeitet und die Chance zu guten Gesprächen hätte, aber sich nicht traut, weil man nicht weiß, wie der andere darauf reagiert. Und dabei kann es sogar sein, dass der andere längst auf ein solches Gespräch wartet. Im Blick auf die vor uns liegende Evangelisation kann ich nur bitten, dass mir mehr Mut geschenkt wird und ein ganzes Stück Stolz genommen wird, um auf Leute zuzugehen und sie einzuladen, auch auf die Gefahr hin, belächelt zu werden. Es geht doch schließlich um Leben oder Tod, damals bei den Israeliten und heute bei uns. Nur ist die Tragweite unserer Entscheidung heute noch viel weitreichender. Es geht um ewiges Leben und ewigen Tod. Können wir das den Menschen unserer Zeit noch zumuten? Steht es uns selbst so dramatisch vor den Augen oder verdrängen wir es selbst? Vorgestern wechselte die fortlaufende Bibellese wieder in das Neue Testament. Und wisst ihr, was als tägliche Bibellese vorgesehen war? Lukas 12, Vers 4, Aufforderung zu furchtlosen Bekennen. Jesus sagt dazu seinen Zuhörern: Meine Freunde, ich sage euch, fürchtet euch nicht vor Menschen, die können nur den Leib töten. Aber darüber hinaus können sie euch nichts anhaben. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch noch die Macht hat, euch ins ewige Verderben zu schicken. Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten. Jesus mutet seinen Zuhörern solch eine harte Botschaft zu. Doch nur so können sie sich entscheiden. Nehme ich die angebotene Rettung an oder lehne ich sie ab? Keine falsche Rücksichtnahme, keine Angst, die Leute vor den Kopf zu stoßen, und das nicht etwa, weil er sie nicht genug geliebt hätte. Jesus hat seine Mitmenschen mehr geliebt als wir alle zusammen. Aber aus Liebe redet er Klartext, warnt sie vor falscher Menschenfurcht und weist sie auf die wichtigste Entscheidung in ihrem Leben hin, eine Entscheidung, die Ewigkeitscharakter hat. Wir haben die Chance, Menschen einzuladen zu Abenden, an denen es um diese wichtigste Entscheidung in unserem Leben geht. Wir dürfen Gott bitten, dass er uns hilft, diese Chance recht zu nutzen. Und wenn du die angebotene Rettung noch nicht in Anspruch genommen hast, dann greif doch zu. Ein Blick nach oben genügt zum Kreuz, an dem Christus für mich und für dich gestorben ist. Ein Satz genügt: Jesus, nimm mich Sünder an. Gott sehnt sich nur zu sehr danach, dich in seine Arme zu nehmen. Wenn sich jemand nach dem Gottesdienst noch ein Gespräch wünscht, ich und einige andere stehen gern zu einem Gespräch zur Verfügung.